Ja, und bitte schaltet eure Handys auf Flugmodus, das stört sonst die Tonaufnahmen vom Reparat.
Ja, cool, dann fange ich direkt an. Ist das laut genug so?
Ja. Ja, ne?
Wenn ich zu schnell rede, einfach kurz Bescheid sagen. Das passiert manchmal, dann werde ich wieder langsamer. Vielleicht eine Sache vorab. Ich habe versucht, in einen Überblick über den Stand der militärisch ausgetragenen Konflikte, also der Konflikte, an deren Austragung die Bundesrepublik sich mit der Bundeswehr, also mit eigenem Militär beteiligt, darin die innereuropäischen Widersprüche einzubetten. Da gibt es sicherlich noch ganz viel mehr, was man darüber hinaus sagen könnte. Das müssen wir dann in der Diskussion machen, denke ich. Also es wird sicherlich noch Leerstellen geben, auf die wir später eingehen müssen. Aber ich hoffe, dass ein Überblick zumindest klappt. Über die wichtigsten Widersprüche. Einsteigen möchte ich kurz mit dem Bundeswehr-Weißbuch. Mit dem Bundeswehr-Weißbuch deswegen, weil das ja im letzten Sommer fertiggestellt und dann auch veröffentlicht worden ist als das praktisch Grunddokument für die deutsche Außen- und Militärpolitik, das jetzt im Moment und in den kommenden Jahren halt die Strategie vorgeben soll, nachdem jetzt gehandelt wird, nachdem auch die Bundeswehr ihre nächste Neuausrichtung eben im Moment gerade vornimmt. Dieses Bundeswehr-Weißbuch hat einige Passagen drin, die gar nicht so neu sind, die im Wesentlichen auch schon im alten Weißbuch vorgegeben waren. Es hat aber auch Passagen drin, die neu sind, die also gegenüber der vorigen Fassung dazugekommen sind und auch eine wesentliche Änderung beinhalten. Einsteigen möchte ich mit einem Zitat. Deutschland ist ein wirtschaftlich starkes Land. Wohlstand und Volkseinkommen sind in Deutschland in hohem Maße abhängig von funktionierenden Rahmenbedingungen in Europa und in der Welt. Deutschland ist eng in internationale Handels- und Investitionsströme eingebunden. Unsere Wirtschaft ist ebenso auf gesicherte Rohstoffzufuhr und sichere internationale Transportwege für den Export angewiesen, wie auf funktionierende Informations- und Kommunikationssysteme. Die Sicherheit maritimer Versorgungswege und die Garantie der Freiheit der Hohen See sind für eine stark vom Seehandel abhängige Exportnation wie Deutschland von herausragender Bedeutung. Störungen unserer Versorgungslinien, also unserer, ne, so steht es da, durch Piraterie, Terrorismus und Regionalkonflikte können Auswirkungen auf den Wohlstand unseres Landes haben. Auch die Weltraumsicherheit entwickelt sich für die Staatengemeinschaft zu einem zentralen Faktor. Deutschland muss sich daher für die ungehinderte Nutzung der Land-, Luft- und Seeverbindungen ebenso wie des Cyber-, des Informations- und des Weltraums einsetzen. Zitat Ende. Ne? Also der Weltraum, die deutsche Sicherheit wird inzwischen auch im Weltraum verteidigt, laut Bundeswehr-Weißbuch. Gut. Wobei, im Wesentlichen ist das nicht neu. Also die Sache, dass eben die Handelswege, die Seehandelswege gesichert werden sollen, um sowohl die Rohstoffzufuhr als auch den Export zu sichern, das ist eigentlich seit den 90er Jahren wirklich Standard in der deutschen Außen- und Militärpolitik. Das ist so gesehen alt. Es gibt eine Sache, die ist neu, die wird so in dieser Form zum ersten Mal gesagt. Und die betrifft eigentlich eine globale Entwicklung, mit der wir uns, denke ich, auch auseinandersetzen müssen. Und die wiederum hat zu tun mit der ökonomischen Entwicklung. Und ich möchte jetzt kurz mal eine Vorhersage darstellen. Das ist eine Vorhersage oder so eine Art Prognose, die PricewaterhouseCoopers angestellt hat, also eine von den großen Wirtschaftsberatungsfirmen. Die machen das regelmäßig, die entwickeln so Szenarien, wie schaut die Weltwirtschaft jetzt aus, wie wird sie im Jahr 2030 ausschauen, wie wird sie im Jahr 2050 ausschauen. Diese Prognosen sind eigentlich immer falsch, wie jede Prognose, aber sie zeigen halt, was die herrschenden Kreise im Moment erwarten, womit sie rechnen, worauf sie sich einstellen. Mit Unschärfen natürlich, aber es gibt so einen Einblick halt in die gegenwärtige Strategieplanung. Man kann dazu sagen, auch im Weißbuch, auch das Weißbuch greift auf solche Szenarien zurück. Das hier ist ein Szenario, das das Bruttoinlandsprodukt von den Staaten weltweit vergleicht, und zwar das kaufkraftbereinigte Bruttoinlandsprodukt, das ist nicht so wichtig. Links ist aktuell, Mitte ist 2030, rechts ist 2050. Wenn man sich das anschaut, man kann es, glaube ich, schlecht lesen, klar ist, dass China beim kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukt heute schon die Nummer 1 ist und das auf absehbare Zeit bleiben wird. Da sind die sich sicher. Die Vereinigten Staaten, heute noch Nummer 2, werden nach Einschätzung von PricewaterhouseCoopers und andere sind da übrigens auch ähnlich, im Jahr 2050 auf den 3. Platz zurückgefallen sein, und zwar hinter Indien, was heute eigentlich überhaupt niemand wirklich auf der Platte hat hier. Ob es so kommt, muss man sehen. Wie gesagt, Prognosen sind immer falsch, aber das ist zumindest das, womit Experten im Moment rechnen, also die bürgerlichen Experten halt. Japan könnte demnach von Platz 4 auf Platz 7 abstürzen bis zum Jahr 2050, Deutschland sogar auf bis Platz 10. Und wäre auf Platz 10 das Land mit dem stärksten Bruttoinlandsprodukt in der Europäischen Union, die heute noch immerhin 3 Staaten unter den Top 10 hat, aber 2050 dann nur noch einen unter den Top 10 haben würde. Aufsteigen tun ganz andere Länder, wie zum Beispiel Indonesien, womit überhaupt niemand rechnet heute, wie zum Beispiel Mexiko oder sogar Nigeria. Wie gesagt, da sind ganz viele Unschärfen drin und es wird so nicht eintreffen, weil immer alles anders kommt als gedacht. Aber da verschiebt sich einiges ganz gewaltig, und zwar zu Ungunsten, jetzt mal machtpolitisch gesehen, zu Ungunsten der europäischen Staaten, also der Staaten der EU, zu Ungunsten Deutschlands und auch zu Ungunsten der Vereinigten Staaten. Es gibt noch eine andere Grafik, die schaut so aus. Auf der sieht man eigentlich nochmal das zusammengefasst, was in der Tabelle da gerade war. China beim kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukt ganz oben. Indien steigt auf, ist aktuell ganz links zu sehen noch weit unten, wird aber bis zum Jahr 2050 eben die USA und die EU überholen, die, man sieht das an den beiden mittleren Linien, mit denen es bergab geht. Nicht so fürchterlich stark, aber doch deutlich spürbar. Dazu sagt das Bundeswehr-Weißbuch seinerseits, Zitat, Deutschland muss, das internationale System entwickelt sich zu einer politisch, wirtschaftlich und militärisch multipolaren Ordnung. Zitat Ende. Also die unipolare Welt der 90er Jahre, wenn man so will, oder vielleicht die insgesamt von Nordamerika und der EU doch stark dominierte Weltordnung wird so, damit rechnet zumindest das Bundeswehr-Weißbuch, nicht unbedingt bestehen bleiben. Und dann steht da weiter, Zitat, dies birgt zugleich das Risiko, dass sich konkurrierende Ordnungsentwürfe für die Ausgestaltung internationaler Politik entwickeln. Zitat Ende. Sie rechnen also damit, dass sie die Weltpolitik nicht mehr alleine bestimmen können, sondern dass da andere Machtzentren entstehen auf der Basis des ökonomischen Erstarkens unterschiedlicher Staaten und auch unterschiedlicher Blöcke. Und ja, dass man da eben schauen muss, wie es machtpolitisch ausschaut. Ich möchte später nochmal darauf zurückkommen. Jetzt erstmal weiter in den konkreten Szenarien des Bundeswehr-Weißbuchs. Zum einen steht da drin, und ich habe hier nochmal dabei eine Weltkarte, wenn ihr das jetzt verfolgt, was da steht. Zitat, politische, ethnische, religiöse sowie konfessionelle Auseinandersetzungen und Bürgerkriege prägen das internationale Sicherheitsumfeld in einem Krisenbogen von Nordafrika über die Sahelzone, das Horn von Afrika, den Nahen und Mittleren Osten bis nach Zentralasien. Zitat Ende. Das ist also der Bogen hier von Nordafrika, Sahelzone, hier rüber über den Nahen und Mittleren Osten bis nach Zentralasien rein, der im Moment in der militärpolitischen Debatte rauf und runter zitiert wird. Das ist im Prinzip das Gebiet, auf das sich die deutsche Außen- und Militärpolitik fokussiert. Gleich möchte ich das noch zeigen anhand der aktuellen Einsätze. Man kann das wirklich recht gut sehen. Das ist nun auch nicht neu. Das ist schon seit einigen Jahren in der Debatte. Und ihr werdet das gleich an Beispiel der konkreten Bundeswehreinsätze sehen. Das läuft schon eine ganze Weile. Dazu heißt es im Weißbuch, Zitat, Deutschland ist bereit, sich früh, entschieden und substanziell als Impulsgeber in die internationale Debatte einzubringen, Verantwortung zu leben und Führung zu übernehmen. Mit Führung kommen Sie endlich zum Punkt. Die PR-Phrase mit der Verantwortung ist natürlich mit drin. Ja, bevor ich auf die konkreten aktuellen Bundeswehreinsätze zu sprechen komme, möchte ich noch den Punkt erwähnen, der im Bundeswehr-Weißbuch neu ist. Zusätzlich zu der Sache mit der multipolaren Ordnung, von der Sie ausgehen. Zitat, Und es geht jetzt um Russland vorab. Zitat: Durch seine auf der Krim und in der Ostukraine zutage getretene Bereitschaft, die eigenen Interessen auch gewaltsam durchzusetzen und völkerrechtlich garantierte Grenzen einseitig zu verschieben, stellt Russland die europäische Friedensordnung in Frage. Zitat Ende. Das eine ist die Ebene der Phraseologie hier, also die europäische Friedensordnung. Wenn es eine gab, dann war es eine, die Krieg beinhaltet hat in Jugoslawien in den 90er Jahren. Also das war nun keine Friedensordnung, das kann man so ja nicht sagen. Das tatsächlich Neue ist, dass zum ersten Mal Grenzen verschoben worden sind in Europa mit der Übernahme der Krim durch Russland, dass da Grenzverschiebungen stattgefunden haben, die weder von den Vereinigten Staaten noch von der EU herbeigeführt wurden, sondern eben von einer anderen Macht. Das ist das wesentlich Neue gewesen. Und die formulieren das hier halt in ihrer PR-Sprache als eben Infragestellung der europäischen Friedensordnung. Aber dann heißt es weiter: Ohne eine grundlegende Kursänderung wird Russland auf absehbare Zeit eine Herausforderung für die Sicherheit auf unserem Kontinent darstellen. Zitat Ende. Das heißt also, wenn Russland es weiterhin wagt, die in den PR-Schlagworten europäische Friedensordnung im Klartext, also die Dominanz der EU und der Vereinigten Staaten in Frage zu stellen, dann wird es so lange einen Konflikt weiterhin mit Russland geben. Dazu später noch. Ich möchte es jetzt halt nur erwähnt haben, weil ich gerade beim Weißbuch war, und das ist das wesentlich Neue beim Weißbuch, bei dem aktuellen Weißbuch. Okay, aber jetzt erst nochmal zurück in die laufenden Bundeswehreinsätze. Das sind die, die zum Teil wirklich schon lange laufen und die noch dieser alten Idee entstammen, dass man halt den sogenannten Krisenbogen um Europa herum unter Kontrolle bringen will. Und genau genommen sogar eigentlich erstmal auch noch Teile Europas selbst. Das hier ist eine Karte, die Bundeswehr selbst auf ihrer Website veröffentlicht, und das ist jetzt ein Teil der aktuellen Bundeswehreinsätze. Da ist zum einen die KFOR im Kosovo zu sehen, auch die gibt es noch, auch im Kosovo sind noch deutsche Soldaten stationiert, auch wenn man versucht, das Kontingent zu reduzieren und langfristig einen Abzug plant, einfach um die Soldaten, die da stationiert sind, endlich für andere Kriegseinsätze frei zu haben. Aber gut, es sind immer noch Soldaten im Kosovo stationiert. Aktuell wichtig sind natürlich die beiden Marineeinsätze im Mittelmeer. Zum einen ist das EUNAVFOR Med Sophia, also der Einsatz zur Flüchtlingsbekämpfung im Mittelmeer, und zum anderen Sea Guardian. Sea Guardian ist ein NATO-Einsatz, der im Wesentlichen zum Ziel hat, das Mittelmeer zu kontrollieren. Also vielleicht mal hier noch ein paar bildliche Beispiele. Das hier ist das Lager der Bundeswehr in Prizren im Kosovo, aus dem sie sich langfristig oder mittelfristig eigentlich schon zurückziehen wollen, um mehr Kräfte frei zu haben. Geplant ist, das Ende 2018 schon irgendwie unter UNO-Kontrolle zu stellen, um da eben wirklich den Abzug so langsam in Gang zu kriegen. Hier wäre ein Bild von dem NATO-Einsatz im Mittelmeer. Es wird da spioniert, es wird kontrolliert, es wird geschaut, was passiert im Mittelmeer. Wozu das gut ist, da möchte ich später auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Das hat was mit Russland zu tun. Und natürlich gibt es nach wie vor den Einsatz zur Flüchtlingsabwehr. Hier eine weitere Karte von der Bundeswehr-Website, die sich jetzt auf Westafrika bezieht. So genau muss man das schon ausdifferenzieren bei der großen Zahl an Bundeswehreinsätzen inzwischen, dass man sagt Europa, Westafrika, gleich kommt Ostafrika und dann kommt noch der Mittlere Osten. Also so weit sind die inzwischen schon vorangeschritten mit ihren Einsätzen, dass man 4 Karten braucht, um das hier darzustellen. MINURSO, das ist ein kleiner Einsatz in der Westsahara, der eigentlich nur ein Beobachtereinsatz ist, möchte ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen, aber es zeigt eben, dass die Bundeswehr selbst da aktiv ist. Das ist ja etwas, was eigentlich sehr häufig vergessen wird, dass die Bundeswehr sogar da, zumindest in Form von Beobachtern, auch sich updatet, sich auf dem Laufenden hält und damit eben auch gegebenenfalls in der Lage ist, der Bundesregierung ein präzises politisches Intervenieren zu ermöglichen. Ganz wichtig sind die Einsätze in Mali. Es spricht einiges dafür, dass das die Einsätze sind, also IOTM Mali und MINUSMA. MINUSMA ist der Einsatz unter UNO-Flagge, IOTM Mali ist der unter EU-Flagge. Es spricht einiges dafür, dass das die Einsätze sind, die von der Bedeutung her und möglicherweise auch von der öffentlichen Aufmerksamkeit her in nächster Zeit Afghanistan ablösen werden. Das liegt daran, dass die Lage in Mali alles andere unter Kontrolle ist. Es herrscht nach wie vor Bürgerkrieg in Mali, wenn man mal ehrlich ist. Der Konflikt wird bewaffnet ausgetragen im Norden des Landes. Die UNO-Truppen haben den überhaupt nicht unter Kontrolle. Der Waffenstillstand, der dort formal geschlossen wird, ist sehr, sehr brüchig. Es ist der UNO-Einsatz mit den meisten Toten auf UNO-Seite überhaupt. Und die Spannungen, die gewalttätigen Angriffe auf die UNO und auch die bewaffneten Zwischenfälle, zu denen es immer wieder kommt, die sprechen dafür, dass der Konflikt das Potenzial hat, wirklich weiter gewaltig zu eskalieren. Und manche vergleichen den inzwischen tatsächlich schon auch vom militärischen Eskalationsniveau her mit dem Krieg in Afghanistan. Politisch ist der Mali-Einsatz, denke ich, von einer großen Bedeutung auf einem ganz anderen Feld, auf einem ganz überraschenden Feld eigentlich. Mali ist ein Staat, der wichtig ist, strategisch, geostrategisch wichtig ist, weil durch Mali eine Menge Routen aus Westafrika nach Nordafrika verlaufen. Das betrifft zum einen den Schmuggel mit allem Möglichen von Waffen über Drogen bis hin zu was weiß ich. Und es betrifft natürlich auch die Migration tendenziell aus Westafrika in Richtung Norden. Mali ist also ein Staat, der strategisch recht wichtig ist, unter anderem auch dort, weil da dschihadistische Organisationen sich festsetzen konnten. Es ist ein Land, wo in den 2000er Jahren die Vereinigten Staaten versucht haben, sehr stark militärisch Einfluss zu nehmen. Inzwischen ist es so, dass die Vereinigten Staaten dort kaum noch wirklich vor Ort mit Truppen präsent sind. Inzwischen ist es so, dass EU-Staaten dort stark präsent sind. Und das ist so seit 3-4 Jahren, seit es in Norden Malis kurzzeitig den Versuch gab, einen eigenständigen Tuareg oder auch dschihadistisch geprägten Staat, war sehr verwickelt das alles, zu gründen. Sehr stark präsent ist dort Frankreich. Das vor allem deswegen, weil Frankreich ja die französischsprachigen Staaten in Afrika, also seine ehemaligen Kolonien, weiterhin als sein primäres Einflussgebiet versteht, als seinen Hinterhof eigentlich. Deswegen ist Frankreich da stark präsent. Ist es so, wenn die Bundesregierung deutsche Soldaten dorthin schickt, in ein Gebiet, auf das Frankreich eigentlich einen exklusiven Anspruch erhebt, dann denke ich, muss man sich sehr genau anschauen, wie schaut das denn aus mit dem deutsch-französischen Verhältnis? Ist es tatsächlich so, dass die Bundesregierung im Moment deutsche Soldaten in einen französischen Einsatz schickt, um also praktisch französische Interessen zu stärken? Kleiner Einschub. Die Bundeswehr ist seit den 90er Jahren eigentlich nie über längere Zeit in Afrika eingesetzt worden. Und zwar das deswegen, das hat der Volker Rühe 1994 mal so ausgedrückt, der hat gesagt, die Bundeswehr, das Eurokorps hat er gesagt damals, also eine deutsch-französische Einheit, das Eurokorps ist kein Afrikakorps, so hat er das gesagt. Und ich meine, wer kann schon ein Afrikakorps wollen? Niemand natürlich, also musste man dagegen sein, dass die Bundeswehr nach Afrika geschickt wird. Man kann ja auch nicht dafür sein, aber der Sinn war, dass seit den 90er Jahren immer ein Streit zwischen Frankreich und Deutschland ging, wo werden denn EU-Ressourcen militärisch eingesetzt? Nur wo wird zum Beispiel das Eurokorps eingesetzt? Und die deutsche Seite wollte natürlich immer eigene Interessen durchsetzen, also auch das Eurokorps da einsetzen, wo man selber Kriege geführt hat, nämlich im ehemaligen Jugoslawien zum Beispiel. Und das Eurokorps ist tatsächlich auch im ehemaligen Jugoslawien dann eingesetzt worden für deutsche Interessen. Andersrum ist es nie passiert, dass deutsche Soldaten für französische Interessen in der Françafrique zum Beispiel eingesetzt worden sind. Es gab zwei scheinbare Ausnahmen, die beiden Einsätze im Kongo 2003 und 2006, aber die sind wirklich auf die Minute genau nach einem halben Jahr beendet worden. Es sind die einzigen EU-Einsätze überhaupt, die pünktlich beendet worden sind auf deutsches Drängen. Das heißt, die Bundesregierung konnte offensichtlich diese beiden Einsätze nicht komplett abblocken, aber sie hat dafür gesorgt, dass sie eben sehr rasch eingestellt worden sind. Und es ist bis zum Libyen-Krieg hin so gewesen. Der Libyen-Krieg ist einer gewesen, den Frankreich wollte, den Sarkozy wollte damals und die Bundeswehr ist nicht mit rein. Sieht man mal von den paar Soldaten in den NATO-Stäben ab, die natürlich dann auch involviert waren. Aber eine aktive, also eine wirklich starke Kriegsbeteiligung sieht ja schon nochmal anders aus. Naja, und jetzt sind deutsche Soldaten in Mali mit. Und das Ding ist aber, und da möchte ich jetzt einen kleinen Exkurs einschalten zum deutsch-französischen Verhältnis. Ich denke, dieser Kurswechsel der Bundesregierung, dass sie jetzt plötzlich doch deutsche Soldaten in einem großen Umfang in die Françafrique schickt, nach Mali in diesem Fall, das hat machtpolitische Gründe. Wenn man sich die Entwicklung des deutsch-französischen Verhältnisses in den letzten Jahren anschaut, denke ich, gibt es zwei große Fixpunkte. Ein Fixpunkt ist die Euro-Krise gewesen. Und die Euro-Krise, da hieß es ja immer, hat man rauf und runter gebetet vorgekriegt, hieß es immer, Entschuldigung, hier habe ich noch Bilder von dem Einsatz in Mali, übrigens auch ein sehr schönes Bild von den kolonialen Verhältnissen da eigentlich. Gut. Aber hier die Euro-Krise, ne? Mercosur hieß es damals immer, also das deutsch-französische Führungsduo löst jetzt die Euro-Krise, so hat man es eben vorerzählt gekriegt. War totaler Nonsens, faktisch hat die Bundesregierung deutsche Interessen durchgedrückt, gegen französische Interessen. Die Euro-Krise ist auch nicht beseitigt worden, aber der Umgang mit ihr ist exakt der gewesen, den die deutsche Seite wollte, und es ist exakt nicht der gewesen, den die französische Seite wollte. Das hatte zur Folge, wenn man könnte man, glaube ich, im Einzelnen jetzt aufdröseln, dass die französische Wirtschaft gelitten hat, denn ihre Interessen sind nicht bedient worden. Und das hat auch dazu geführt, dass die französische Wirtschaft immer weiter in die Krise gerutscht ist. Frankreich ist ökonomisch gesehen in einer wirklich üblen Lage im Moment, während das bundesdeutsche Kapital brummt, wie wir ja wissen, oder zumindest relativ brummt. Es hat sich also herausgestellt in der Euro-Krise, dass es zumindest ökonomisch mit diesem deutsch-französischen Führungsduo nichts ist, sondern dass es, wie es die Zeitschrift Internationale Politik Anfang 2011 schon formuliert hat, eine, Zitat, Kanzlerin Europas, Zitat Ende, gibt, nämlich die Angela Merkel. Und in einem Text, den die Zeitschrift Internationale Politik damals veröffentlicht hat, hieß es dann auch, es gibt halt diese Kanzlerin und dann gibt es einen Vizekanzler und der heißt Nicolas Sarkozy und ist französischer Staatspräsident. Der darf durchaus eigene Initiativen entfalten, aber, und so hieß es wirklich fast wörtlich, wenn diese Initiativen nicht auf Gefallen stoßen, dann kann die Kanzlerin Europas, nämlich die Merkel, in jeder Zeit zurückpfeifen und er hat nichts mehr zu sagen. So stand das da drin und es entspricht ja tatsächlich auch der Realität. Das heißt, ökonomisch hat sich die Bundesrepublik längst an die Spitze der Europäischen Union gesetzt. Und nicht nur das, auch außenpolitisch eigentlich. Und da reicht es, sich eine Kleinigkeit mal anzuschauen, das ist keine Kleinigkeit, aber sich einen Detail mal anzuschauen, nämlich die Frage, wie sich eigentlich damals hieß sie noch EG, nach 1990 entwickelt hat. Ne? Also als der Kontinent plötzlich anders aussah und man sich die Frage gestellt hat, wie entwickelt sich jetzt die EG, später dann die EU weiter? Wir wissen heute, und für uns heute ist es ja eigentlich irgendwie eine Selbstverständlichkeit, dass es die Osterweiterung gegeben hat. Hier sieht man die unterschiedlichen Erweiterungsstadien der EU, je heller, desto später dazugekommen. Und ihr seht, je weiter nach Osten, desto heller, also im Lauf der 90er und 2000er Jahre. Da wurde zuerst die Osterweiterung vorbereitet und dann auch umgesetzt, 2004, 2007. Ja, und das Interessante ist, die Gebiete, die Staaten, die neu dazugekommen sind, das sind die klassischen Staaten, in die das deutsche Kapital seit 150 Jahren oder sogar noch länger immer expandieren wollte und expandiert ist. Es ist also das klassische deutsche Expansionsgebiet, was dazugekommen ist. Und die Zahlen entsprechen dem, fast alle Länder, die hier grün in welcher Schattierung auch immer eingefärbt sind, im Osten und im Südosten, haben als wichtigsten Investor und als wichtigsten Handelspartner die Bundesrepublik Deutschland. Keinesfalls Frankreich. Ne? Frankreich hat versucht, die französische Regierung hat versucht, das alte französische Interessengebiet reinzukriegen oder zumindest ranzukriegen an die EU, um da so eine Art Ausgleich zu schaffen. Bekannt ist das Schlagwort die Mittelmeerunion, die Sarkozy 2007, 2008 gegründet hat. Die Mittelmeerunion sah vor, dass die hier grün eingefärbten Staaten eng angebunden werden an die EU, vor allem die Staaten in Nordafrika. Aus dieser Mittelmeerunion ist so gut wie nichts geworden. Formal existiert sie noch mit irgendwelchen kleinen Ökoprojekten oder sowas, aber sie hat keinerlei wirkliche Bedeutung. Und das liegt daran, dass die Bundesregierung, die deutsche Regierung, die Mittelmeerunion politisch mehr oder weniger sabotiert hat. Hatte zur Folge, Frankreich ist, das französische Kapital ist nicht bedient worden mit seinem traditionellen Einflussgebiet, mit seinem Hinterhof, mit einer engen Anbindung seines Hinterhofs an die EU, sondern es musste ohne diese Anbindung auskommen, während das deutsche Kapital seine Anbindung eben noch weiter vorantreiben konnte. Stichwort Assoziierung unter anderem der Ukraine an die EU. Und das bedeutet, der deutsche Vorteil ist strategisch noch größer geworden dadurch. Das wiederum heißt, wenn man es mal auf einen Punkt bringt, die Bundesrepublik Deutschland hat einfach den vollen Durchmarsch auf allen Ebenen gestartet und Frankreich ist allenfalls noch die Nummer zwei in der EU, mehr nicht, allem offiziellen Getöne zum Trotz. Jetzt ist es so, dass wir mal schauen müssen, was der Herr Macron jetzt veranstalten wird in der nächsten Zeit. Das wird man gucken müssen. Er hat gesagt, dass er erstmal weitgehend konform geht mit den deutschen Vorstellungen von Europa. Es bleibt ihm ja auch nicht viel anderes übrig. Er hat gesagt, dass er so ein paar Korrekturen will mit einem Finanzminister vielleicht. Da hat der Schäuble dann schon gesagt, nö, also sowas machen wir nicht. Man wird sehen müssen. Interessant ist vielleicht, der Macron war jetzt gerade in Mali. Er ist direkt nach Berlin geflogen, nachdem er ins Amt gekommen ist. Und dann ist er direkt fast weitergeflogen nach Mali. Und dort hat er etwas getan, was ein französischer Staatspräsident zum ersten Mal gemacht hat. Normalerweise heißt Truppenbesuch, der französische Staatspräsident fliegt zum Beispiel nach Mali und begrüßt dort die französischen Truppen. Also seine Truppen als Symbol eben seiner nationalen Macht, der nationalen Macht Frankreichs, und da kommt niemand rein. Diesmal ist es so, die Merkel hat ihm aufgedrückt, mehr oder weniger, dass er offiziell in Mali auch deutsche Soldaten begrüßen muss. Und insofern ist da ein kleines deutsches Kontingent mit dabei gewesen. Und das bedeutet hier, der Macron steht in der France-Afrique sozusagen, also im traditionellen französischen Hegemonialgebiet, und begrüßt da offiziell die deutschen Truppen. Und das entspricht auch sonst der deutschen Politik. Bevor die Bundesregierung wirklich die deutschen Kontingente in Mali ausgeweitet hat, ist der malische Präsident in Berlin gewesen, hat sich mit der Merkel unterhalten und hat dann offiziell in einer Pressekonferenz sagen müssen, dass seine Nummer eins in Europa jetzt nicht mehr Frankreich ist, sondern die Bundesrepublik Deutschland. Ob das alles so klappt, ne, das muss man sehen. Also ob dieses Konzept sich wirklich so umsetzen lässt, und ökonomisch bewegt sich da noch nicht viel. Mali ist einfach am Boden. Also der deutsche Wirtschaftseinfluss in Mali ist jetzt nicht gewachsen, weil da gibt es im Moment nichts, wo man wachsen könnte. Aber das ist die Absicht. Das bedeutet also, inzwischen ist es soweit, dass die Bundesrepublik in dem deutsch-französischen Machtkampf so stark ist, dass sie versuchen, diese Stärke jetzt auch zu nutzen, um in die France-Afrique einzubrechen, ne, und da praktisch ihr Einflussgebiet zu erweitern auf Kosten Frankreichs, das dann natürlich noch weiter geschwächt würde. Das sind so die machtpolitischen Aspekte davon. Gut, das zu Westafrika, kurz was zu Ostafrika. Es gibt nach wie vor die beiden Einsätze im Sudan, UNAMID und UNMISS. Das sind Einsätze, in denen die Bundeswehr mit Beobachtern, mit Militärbeobachtern vertreten ist. In diesen beiden Ländern hat die Bundesrepublik jetzt keine großen Ambitionen, da militärisch weiter einzugreifen. Sie hat einfach ein Interesse dran, auf dem Laufenden zu bleiben. Vor allem der Einsatz im Südsudan ist eigentlich eine ganz bittere Sache, denn die Abspaltung des Südsudan ist maßgeblich von der Bundesrepublik Deutschland mit vorangetrieben worden, mit dem Ziel, mit dem Sudan einen arabischen Staat zu schwächen. Das war das Ziel. Und bei der Abspaltung des Südsudan, die ist durchgedrückt worden gegen Warnungen von Experten, also wirklich auch Fachleuten für die Region, die gesagt haben, das kann ganz böse ins Auge gehen, weil wenn man den Südsudan abspaltet, dann geraten sich unterschiedliche Fraktionen im Südsudan aber richtig blutig in die Haare. Und genau das ist passiert inzwischen. Es ist vielleicht einer der schlimmsten Konflikte weltweit, die es im Moment gibt, einer der blutigsten Konflikte weltweit. Gut, aber für die Bundesrepublik reicht es aus strategischer Sicht eben da als Beobachter präsent zu sein. Interessant ist der Einsatz in Somalia. Hier eine kleine Szene daraus. Die Bundeswehr beschäftigt sich damit, Piraten zu bekämpfen. Eigentlich haben die Strategen, die Planer damit gerechnet, dass es jetzt mit der Piratenbekämpfung endlich mal gut sein muss. In den letzten Jahren hat es kaum noch Piratenvorfälle gegeben. Und eigentlich, bis vor kurzem, haben sich die Strategen hier in Berlin schon darauf eingestellt, dass man endlich die deutschen Schiffe da abziehen kann vom Horn von Afrika. um sie woanders verwenden zu können. Die Bundesrepublik hat nur eine begrenzte Anzahl von Kriegsschiffen. Sie hat große militärische Ambitionen und sie ist froh, wenn sie die Schiffe nicht auf Dauer da am Horn von Afrika wirklich halten muss, um sie für andere Sachen eben bereit zu haben. Aber es zeigt sich die Ankündigung oder schon so die halboffizielle Ankündigung, dass man doch gerne die Schiffe da abziehen würde, hat einigen in Somalia klargemacht, dass die Chance auf die Aneignung von Mehrwert mittels Entern von Schiffen vielleicht doch wieder funktioniert. Also die Piraterie nimmt in letzter Zeit plötzlich wieder zu. Und das hat jetzt bei der Bundeswehr schon dazu geführt, dass man sagt, okay, wir können wohl die Schiffe noch nicht von dort abziehen. Wir müssen wohl weiter am Horn von Afrika präsent bleiben. Ich denke, das ist ein interessanter Punkt. Die von den Einsätzen, die die Bundeswehr seit Jahren schon fährt, da ändert sich nicht viel. Die sind sozusagen so, dass sie etwas ja vielleicht kurzzeitig bewirkt haben, aber sie haben doch zumindest in einigen Fällen nicht das geschafft, was eigentlich als Ziel vorgegeben worden ist. Und bei diesen Zielen, die vorgegeben worden sind, waren schon einige dabei, die ernst gemeint waren. Zum Beispiel eben am Horn von Afrika wieder eben ungehindert Handelsschifffahrt betreiben zu können, ohne dort mit vielen Marineschiffen präsent sein zu müssen. Das ist schon ein echtes Ziel gewesen, neben Aspekten, die das hatte. Und das ist nicht erreicht worden. Also so gesehen ist dieser Einsatz der Bundeswehr militärisch erstmal gescheitert, denn sie müssen noch weiter da bleiben. Ja, das wäre zu Ostafrika. Ja, und jetzt der aktuelle große Schwerpunkt ist ja sicherlich im Nahen und Mittleren Osten zu finden. Auch hier ist es so, dass die Einsätze, in denen die Bundeswehr gerade feststeckt, einige sind, aus denen sie eigentlich schon eine ganze Weile lieber wieder raus möchte, zumindest von der Masse her. Das betrifft vor allem Afghanistan. In Afghanistan, wo die Bundeswehr nach wie vor präsent ist, hier ein Bild aus dem Afghanistan-Einsatz. Es sind nach wie vor um die 1000 Bundeswehrsoldaten in Afghanistan vor Ort. Es gibt eine Diskussion, ob dieses Kontingent nicht sogar wieder aufgestockt werden muss, denn es ist so, dass diese sogenannte Regierung, die da vom Westen eingesetzt worden ist, ab 2001, die kontrolliert inzwischen nicht mehr viel, also weniger denn je genau genommen. Und wenn die jetzt kippen würde, dann würden auch genau die Strukturen wieder kippen, auf die sich der Westen bislang in den letzten 15, 16 Jahren gestützt hat. Es wäre also ein erheblicher Machtverlust, der da bevorstünde. Und insofern kann man das natürlich nicht einfach so in Kauf nehmen. Aber die Tatsache, dass die dort seit 16 Jahren rumgurken, jetzt eigentlich raus möchten, aber nicht raus können oder zumindest so weit reduzieren möchten, dass da keine wirkliche militärische Belastung mehr da ist und dass das nicht klappt, auch das zeigt, dass da einiges bei den Bundeswehreinsätzen nicht so läuft, wie sich die Strategen und die Planer hier das vorgestellt haben. Gut, die aktuell ganz zentralen Einsätze sind ja sicherlich die in Syrien, im Irak und im Libanon. Libanon wird ja gerne vergessen. Es gibt ja nach wie vor den Bundeswehreinsatz vor der Küste des Libanon. Zwischen 100 und 200 Soldaten sind dort regelmäßig stationiert auf Kriegsschiffen. Die haben zwei Aufgaben. Die eine Aufgabe besteht darin, dass sie Waffenschmuggel vor allem verhindern sollen. Gemeint ist Waffenschmuggel an die Hisbollah. Und da muss man dazu sagen, die in dem gesamten nah- und mittelöstlichen Konflikt, der hochkomplex ist, geht es eigentlich vor allem um zwei Seiten, nämlich auf der einen Seite um Iran und Stellvertreter und Milizenableger und auf der anderen Seite um arabische Strukturen, um Saudi-Arabien und seine Verbündeten. Das sind so die beiden großen Gegenpole. Und in diesem großen mittelöstlichen Konflikt zwischen Iran und Saudi-Arabien, wenn man so will, wenn man es mal ein bisschen zuspitzt, da stellt sich die deutsche Politik militärisch noch ganz klar auf die Seite Saudi-Arabiens. Und das hat zur Folge, dass die Bundeswehr mit ihren Schiffen recht erfolgreich dabei ist, den Waffenschmuggel an die Hisbollah zu unterbinden, also an eine Miliz, die von Iran gefüttert wird, dass sie aber weniger erfolgreich dabei ist, den Waffenschmuggel an salafistische und dschihadistische Milizen in Syrien zu unterbinden. Die werden übers Mittelmeer mit Waffen versorgt, weil sie gegen Iran kämpfen, oder sie kämpfen einfach gegen Iran und die Bundeswehr ist in diesem Fall weniger in der Lage, den Waffenschmuggel zu unterbinden, ist ja einleuchtend, denke ich. Gut, aber da sieht man auch, in welcher Funktion die Bundeswehr vor der Küste des Libanon im Einsatz ist. Es ist also schon eine recht weitreichende Geschichte, strategisch gesehen. Und auch das ist ein Einsatz, der seit 2006 läuft, also inzwischen 11 Jahre, fast 11 Jahre, und dessen Ende nun überhaupt nicht absehbar ist. Nächster Punkt wäre der Einsatz im Irak. Hier ein Bundeswehrsoldat, wie er Kämpfer der Peschmerga ausbildet. Ich möchte hier ein bisschen weiter ausholen, um zu zeigen, wie die Bundesrepublik versucht, sich in diesem komplexen, wirklich hochkomplizierten und hochexplosiven Feld im Nahen und Mittleren Osten eigene Stellvertreter zu sichern, eigene politische Stützpunkte zu sichern, nicht im Sinne von Militärstützpunkten, sondern einfach politische Fixpunkte zu sichern. Und einer davon sind tatsächlich die kurdischen, ist tatsächlich das, der kurdische Teil des Irak, also Nordirak praktisch. Das ist genau das Gebiet, das letztlich im Moment unter der Kontrolle des Barzani-Clans steht. Hier der Massoud Barzani, der lange offizieller Ministerpräsident eben der kurdischen Autonomieregion im Irak war, der diese Funktion nicht mehr innehaben darf eigentlich, weil er schon zu oft gewählt worden ist, der aber faktisch nach wie vor weiterhin der starke Mann in dieser Region ist. Man muss dazu sagen, Barzani ist jemand, der auch die PKK erbittert bekämpft, der auch die linken Kräfte in Nordsyrien, also die linken kurdischen Kräfte in Nordsyrien erbittert bekämpft, soweit er es hinkriegt, und der eigentlich ein enges Bündnis eingegangen ist mit der Türkei, auch nochmal ein ganz interessantes Kapitel, aber es ist auch jemand, der schon lange Verbindungen nach Deutschland hat. Franz Josef Strauß zum Beispiel hat schon gut gekonnt mit seinem Vater. Die haben ein gutes Verhältnis unterhalten und seitdem gibt es gute Beziehungen des Barzani-Clans, also eines reaktionären Clans, auch das muss man dazu sagen, in die Bundesrepublik Deutschland. Aufbauend auf dieses alte gute Verhältnis hat die Bundesrepublik Deutschland ab 2003, nämlich ab der eigentlich Zerschlagung des Iraks, darauf gesetzt, hier das kurdischsprachige Gebiet in Nordirak, nämlich die kurdischen Autonomiegebiete, wie sie seit 2005 heißen, zu stärken, um sich dort politischen Einfluss aufzubauen, um dort eine eigene starke politische Stellung zu unterhalten. Und das ist ganz interessant, denn das wäre, wenn es so klappt, tatsächlich eine starke Stellung jenseits dieses Konflikts zwischen Irak und Saudi-Arabien. Ungehindert der Tatsache, dass die Bundesrepublik militärisch nach wie vor Saudi-Arabien und seine Verbündeten unterstützt und eher gegen Iran vorgeht, ist es so, dass hier praktisch ein politisch eigenständiger Fixpunkt, auch ein eigenständiger Partner da aufgebaut wird. Dazu passt es, dass ab 2014 ist es die Bundesregierung die Peschmerga militärisch unterstützt mit dem Ausbildungseinsatz im Nordirak. Eigentlich sollte man ja denken, dass im Krieg gegen den IS alle unterstützt werden, die gegen den IS vorgehen. Das wäre zumindest die normale Überlegung. Und die normale Überlegung wäre, dass man irakische Kräfte gegen den IS stützt. Das würde bedeuten, dass man das irakische Militär gegen den IS unterstützt, dass man also dem irakischen Militär und Ausbildungsunterstützung zukommen lässt, auch das irakische Militär mit Waffen versorgt, so in dieser immanenten Logik des Krieges gegen den IS. Faktisch ist es so, dass die Bundesrepublik Deutschland eben nur die Peschmerga unterstützt. Und das entspricht eben dieser alten Linie, sich im Nordirak, in den kurdischsprachigen Gebieten, dort einen eigenen regionalen Stellvertreter aufzubauen. Das ist eine hochgefährliche Politik. Wenn man mal ein bisschen über den aktuellen Krieg gegen den IS hinausschaut, dann zeigt sich, dass gerade der Barzani-Clan für Nordirak recht weitreichende Pläne verfolgt. Zum einen verfolgt er das Ziel, ihr seht hier Kirkuk auf dieser Landkarte. Kirkuk ist ein Gebiet mit riesigen Öl- und Gasvorkommen, also mit riesigen Rohstoffvorkommen. Und genau auf diese Rohstoffvorkommen hat es tatsächlich der Barzani-Clan abgesehen. Und es ist ihm gelungen, im Zuge des Zurückdrängens des IS. 2014 ist ja der IS vorgerückt erstmal und die Peschmerga haben ihn zurückgedrängt. Und sie haben ihn so weit zurückgedrängt, dass sie sich dabei gleich mal Kirkuk mehr oder weniger mit einverleibt haben und damit sich die Kontrolle über die Erdölfelder da gesichert haben. Das ist so die eine Sache. Das heißt also, auf diese Weise geraten auch die Erdölfelder dort eben unter die Kontrolle von der kurdischen Autonomieregierung. Und damit lauten zumindest die Pläne der Strategen damit auch unter deutschen Einfluss. Und eine zweite Sache ist, dass die kurdische Autonomieregierung mit den Peschmerga durchaus versucht, ihr Gebiet noch weiter auszuweiten. Der Krieg um Mosul jetzt, die Schlacht um Mosul, ist ein Teil auch von kurdischer Seite auch, ich sage jetzt mal von Barzani-Seite aus, um da klar zu differenzieren, auch ein Versuch, eben das eigene Territorium noch weiter zu arrondieren. Darauf ist es zurückzuführen, dass immer wieder Berichte bekannt werden, dass wenn die Peschmerga ein Gebiet, sie sagen, vom IS befreien, dass aber die Befreiung dann so ausschaut, dass Häuser angezündet werden, die Peschmerga sagen, sie haben da nur irgendwelche Sprengfallen entschärft. Nun ist es nicht üblich, zum Entschärfen von Sprengfallen mit dem Panzer drüber zu fahren. Das ist eine ungeschickte Methode, aber trotzdem fahren die Peschmerga da regelmäßig mit Panzern in Häuser rein und walzen die platt. Also es sind recht einfach gebaute Häuser. Das sind aber genau die Häuser, in denen vorher arabischsprachige Menschen gewohnt haben und die dann eben diese Geste sehr deutlich verstehen, aus diesen Häusern, aus diesen Ortschaften dann fliehen, was zur Folge hat, dass es inzwischen einige Ortschaften gibt, die sozusagen ethnisch gesäubert sind, ne, in denen jetzt nur noch Kurden und Kurdinnen leben, möglichst Barzani-treue Kurden und Kurdinnen, und auf diese Weise findet da mittels einer ethnischen Säuberung eine Arrondierung eben dieses Gebietes Nordkurdistan unter Kontrolle des Barzani-Clans statt, eines Verbündeten der Bundesrepublik Deutschland. Und es gibt viele, die sagen, dass dieser Konflikt erst noch richtig krachen wird, wenn die Sache mit dem IS geklärt ist. Also wenn der IS mal aus Mosul vertrieben sein sollte, dann werden, und da gibt es schon klare Aussagen, die Leute um Barzani mutmaßlich versuchen, einen eigenen Staat aufzumachen. Und das wird natürlich bei der Zentralregierung in Bagdad auf massive Widersprüche stoßen. Und die Gefahr eines innerirakischen Krieges, eines weiteren innerirakischen Krieges, ist überhaupt nicht auszuschließen. Gut, hier eine Luftaufnahme von einem Dorf, das die Peschmerga befreit haben. Die roten Punkte hier bezeichnen Häuser, in denen, also die Peschmerga plattgewalzt haben, unter dem Vorwand, da angebliche Sprengfallen beseitigen zu wollen, in denen vorher arabischsprachige Bewohner gelebt haben. Und die sind dann geflohen, weil sie diese Geste sehr gut verstanden haben. Nur ein Beispiel, es gibt an die 100 Dörfer, in denen das so geschehen ist. Gut, weiter nach Syrien. Man muss natürlich erwähnen auch den Einsatz der Bundeswehr-Tornados, also dieser Spionage-Tornados, die praktisch Luftaufklärung betreiben, die also Daten sammeln und diese Daten dann auch zur Verfügung stellen für die Bombardements, die dann Kampfflugzeuge anderer Nationen durchführen. Die Ziviltoten, die dabei immer wieder zu beklagen sind, gehen natürlich von der militärischen Logik her auch auf das Konto der deutschen Aufklärung, die ja in die gesamte Sache mit involviert ist. Gut, vielleicht noch ein kleiner Punkt am Rande. Die deutschen Tornados sind in Incirlik stationiert. Ihr wisst es sicherlich alle, dass es im Moment einen großen Streit um Incirlik gibt, dass die Bundesregierung zumindest offiziell erwägt, die Tornados dort abzuziehen und sie in Jordanien zu stationieren. Hintergrund ist der Streit mit der Türkei. Ich möchte das nur ganz kurz anschneiden, denn es ist eine der ganz wichtigen Baustellen für die deutsche Außenpolitik gerade. Die Türkei, ihr seht sie hier auf dieser Karte. Die Türkei ist für die deutsche Außenpolitik immer eine Brücke gewesen in Richtung Nahen Mittleren Osten und auch eine Brücke in Richtung Kaspisches Meer, also hier das Kaspische Meer, das ungeheure Öl- und Gasvorräte hat, und aus Europa kommt man da halt mit Pipelines hin oder auch hier mit Pipelines hin. Und das ist letztlich seit den Zeiten der Bagdadbahn eine alte Expansionsstrategie der deutschen Außenpolitik, eben über die Türkei in den Nahen und Mittleren Osten zu kommen. Und das ist nach wie vor so. Die Türkei gilt bis heute als Landbrücke in den Mittleren Osten in der strategischen Debatte in den bundesdeutschen Apparaten. Und die Politik, die die Türkei gerade betreibt, ist eine, die, so würde ich es sehen, wir können hier gerne nachher auch noch darüber diskutieren, die darauf abzielt, die Türkei vom Westen etwas unabhängiger zu machen, zumindest auch von Europa, also von der EU etwas unabhängiger zu machen und die Türkei zu einer möglichst eigenständigen Regionalmacht aufsteigen zu lassen, um in dieser, so würden es manche sehen, heraufziehenden multipolaren Welt nach Möglichkeit einen eigenen Machtpol zu bilden, der nicht einseitig in die NATO eingebunden ist und an die EU angebunden ist, sondern der in wechselnden Bündnissen, mal mit Russland, vielleicht auch mal mit China, vielleicht auch mal mit der EU und mal mit den USA, eine eigene Machtpolitik machen und sich dadurch hochschaukeln kann. Und das ist natürlich etwas, was überhaupt nicht im deutschen Interesse ist, denn das deutsche Interesse sieht vor, dass die Türkei einfach die Landbrücke in den Nahen und Mittleren Osten ist und da keine großen Spirenzchen macht. Insofern, da geht es gerade auch drum bei der Debatte, ob man den Stützpunkt Incirlik, also ob man die Bundeswehr, die Luftwaffentruppen von dort etwa nach Jordanien verlegt. Gut, das wäre so das Szenario der aktuellen Einsätze in diesem sogenannten Krisengürtel um Europa herum. Dieser Krisengürtel ist natürlich einer, wo man sagen muss, die Konflikte, die es da gibt, von Mali über Libyen bis nach Syrien, sind alles Konflikte, die entstanden und hochgekocht sind, weil die europäischen Staaten, gerade auch Deutschland, dort heftig gezündelt haben. Also die Konflikte sind alle gemacht. Oder so gut wie alle gemacht und zu einem guten Teil eben auch von der deutschen Politik, das muss man immer dazu sagen. Aber gut, nun sind diese Konflikte nun mal da und die Bundesrepublik interveniert eben in der einen oder anderen Form. Ich möchte es relativ knapp halten. Wenn man militärisch intervenieren will, ist für die Bundesrepublik eigentlich eine Sache immer klar, und das ist eigentlich seit fast 200 Jahren für die deutsche Politik klar, also schon vor der Gründung des Deutschen Reichs ist das Leuten wie Friedrich List klar gewesen. Wenn man irgendwo expansiv tätig sein will, dann ist es ratsam, das nicht nur mit einem deutschen Staat zu machen, denn in der globalen Konkurrenz, und das hat tatsächlich schon Friedrich List so klar gesehen in den 1840ern, in der globalen Konkurrenz ist ein deutscher Staat zu schwach, um zum Beispiel gegen die Vereinigten Staaten von Amerika anstinken zu können. Die sind einfach zu stark, um das eben alleine zu machen. Und von daher ist es immer das Ziel der deutschen Strategen gewesen, über eine Art europäische Integration das hinzukriegen. Selbst die Nazis hatten ja noch ihre Pläne, die so eine Art europäische Einigung hinzukriegen, halt auf einem ganz anderen Wege, mit ganz anderen Mitteln und anderen Formen. Aber das Ziel, einen europäischen Block zu schaffen, das hatten die durchaus auch mit ihren Kollaborateuren halt damals. Naja, und das Ziel, ein geeinigtes Europa, wie es immer genannt wird, in dem Fall heute eine EU zu schaffen, die dann weltweit als Machtblock auftritt, das ist nach wie vor das große Ziel der deutschen Außenpolitik und es äußert sich auch in der aktuellen deutschen Militärpolitik. Die Idee, dass die EU auch militärisch intervenieren soll, ist alt. Hier ein Bild von den EU Battle Groups, also diesen Schlachtgruppen, wie es auf Deutsch heißt, der EU, die es seit 10 Jahren gibt, die allerdings noch nie eingesetzt wurden, wegen der innereuropäischen Widersprüche, weil die EU-Staaten sich nicht darauf einigen können, wo sie jetzt eingesetzt werden. Gut, dieses Modell hat also noch nicht wirklich funktioniert. Seit einiger Zeit ist es so, dass die Bundesregierung da starken Druck macht, mit anderen Mitteln voranzukommen bei der militärischen Zusammenschweißung der europäischen Streitkräfte. Und ein Mittel dazu ist es, mit einzelnen Staaten voranzupreschen. Seit 2013 arbeiten die deutschen und die niederländischen Streitkräfte immer enger zusammen. Hier ein Bild davon. Es ist tatsächlich so, dass inzwischen 2/3 der niederländischen Heeresverbände in deutsche Einheiten integriert sind, also deutschem Kommando unterstehen. Umgekehrt ist es so, dass Spezialkräfte der Bundesmarine auf einem niederländischen Schiff eingesetzt werden und formal natürlich niederländischem Kommando unterstehen. Aber ich denke, es ist ja völlig klar, wenn Deutschland und die Niederlande etwas zusammentun, dann muss man nicht lange raten, wer der Stärkere ist und letztlich natürlich bestimmt, wo es lang geht. Dieses Modell, diese Verschmelzung so hinzukriegen auf einfacher Truppenebene und auf faktischer Ebene, denn deutsche und niederländische Soldaten sind ja auch schon lange Seite an Seite in Einsätzen, gemeinsam in Einsätzen, in Afghanistan zum Beispiel. Dieses Modell wird jetzt vor allem seit letztem Jahr ganz stark vorangetrieben. Das Bundeswehr-Weißbuch setzt auf dieses Modell und im Frühjahr ist bekannt geworden, dass beispielsweise eine tschechische Einheit jetzt unterstellt werden soll unter eine deutsche. dass eine rumänische Einheit unterstellt werden soll unter eine deutsche. In Polen klappt es noch nicht so richtig. Eigentlich ist es auch schon lange geplant, aber die polnische Regierung setzt nach wie vor so stark auf die NATO und die haben schon klar, wo das hinführt mit einem deutsch dominierten Europa, dass sie sich dem eben bislang noch verweigern. Man muss schauen, wie dieses Armdrücken weitergeht. Inzwischen versucht die Bundesregierung auch sehr stark mit Frankreich die Militärkooperation voranzutreiben und vor dem Hintergrund der deutschen Dominanz auch über Frankreich ist natürlich klar, wer auch da dann das Sagen hätte. Aber gut, das ist das Modell, das geht so in Richtung EU-Armee. Es wäre nicht richtig eine Armee unter europäischem Kommando, schon noch irgendwie dazwischen. Das ist so ein Langfristziel, aber in diese Richtung geht es auf jeden Fall. Es wird versucht, das Ganze auch auf rüstungsindustrieller Ebene hinzukriegen, also auch die Rüstungsindustrien enger zu verschweißen. Es gibt ein Modellprojekt mit Norwegen gerade. Die Norweger kaufen jetzt deutsche U-Boote, 4 Stück, bringt viel Geld ins Land und umgekehrt dürfen sie dafür irgendwelche Torpedos stellen mit ihrer eigenen Industrie. Und da wird versucht, eben auch da so eine in einem Teilbereich experimentell eine industrielle Verschmelzung hinzukriegen, um zu schauen, ob sich das dann auch weiter übertragen lässt. Das heißt, hier geht die Entwicklung in Richtung Streitkräfte, gemeinsame Streitkräfte in Europa auf jeden Fall weiter. Es wird nach außen hin gerne gesagt, dass das auf einer NATO-Basis stattfindet. Es gibt dieses Rahmen-Nationen-Konzept der NATO, das genau eigentlich nur ein Modell dafür ist. Nach außen wird gerne gesagt, das ist alles auf NATO-Basis, aber faktisch ist, was da stattfindet, auch ganz leicht abkoppelbar. Und Militärstrategen in Deutschland sagen das auch so. Gerade erst hat das zum Beispiel der Carlo Massala von der Bundeswehr-Uni in München gesagt. Der hat gesagt, NATO hin, NATO her, das sind europäische Truppen, die dann da zusammenkämpfen. Und wer die Kontrolle über Europa hat, wird halt dann diese Truppen kommandieren im Zweifelsfall. Das ist ein Modell. Es gibt ein großes Problem und dieses große Problem hängt mit Leuten wie diesen hier zusammen. Das sind britische Soldaten. Aus Sicht der deutschen Planer ist es natürlich so, dass man immer versucht hat, aus den Staaten der EU, gerne auch Norwegen dazu, was ja kein EU-Staat ist, aber auch zum Beispiel Soldaten für eine EU-Battlegroup zur Verfügung stellt, halt mit Staaten aus Europa möglichst kampfkräftige Truppen zusammenzukriegen. Nun ist es natürlich ganz bitter, wenn man da das Land mit den kampfkräftigsten europäischen Truppen überhaupt außen vor lassen muss, nämlich Großbritannien. Das ist also militärisch wirklich ein herber Tiefschlag. Nun, auf der anderen Seite ist es so, dass Großbritannien sich immer verweigert hat und auch selbst, wenn sie nicht austreten würden aus der EU, sich auf absehbare Zeit weiter auch verweigern würden, dem Ansinnen, ihre Truppen einem fremden Kommando zu unterstellen. Das ist aus der Perspektive des britischen Imperialismus völlig undenkbar. Und also NATO geht, aber die NATO ist ja nicht wirklich ein Konstrukt, wo man die Entscheidung über Krieg und Frieden wirklich aus der Hand gibt. Und das würde ja in einem EU-Verbund der Fall sein. Nun ist also schon relativ rasch klar gewesen, dass Großbritannien das nicht mitmachen wird mit einer EU-Armee. Die deutsche Seite hat da sehr lange rumgebohrt und 2014 schon, also deutlich vor dem Brexit, haben sie gesagt, das klappt nicht, also wir sehen es ein. Was wir machen ist, dass wir die Idee mit der EU-Armee weiter vorantreiben und Großbritannien kriegt halt sowas wie einen Sonderstatus. Mit Großbritannien machen wir ein binationales Verteidigungsabkommen. Ist nun auch strange, innerhalb der EU damals noch und innerhalb der NATO ein extra Verteidigungsabkommen zu schließen. Also warum das? Aber gut, das war genau die Idee, da halt mit Großbritannien Sonderregelungen zu treffen, um halt über einen Sondervertrag die britischen Truppen einzubinden in gemeinsame europäische Streitkräfte. Das wird nun auch nach dem Brexit weiterverfolgt, diese Idee, obwohl der Brexit natürlich diese Sache nicht gerade vereinfacht. Ich möchte ganz kurz was zum Brexit sagen, denn der hat eine Menge Auswirkungen auf die innereuropäischen Kräfteverhältnisse. Er hat Auswirkungen auf die Kräfteverhältnisse innerhalb der EU natürlich dadurch, dass das einzige Land, das von seinem machtpolitischen Potenzial, Frankreich ist wirklich arg geschwächt, noch annähernd in der Lage gewesen wäre oder vielleicht gewesen ist, dem deutschen Vormarsch da irgendwie Paroli zu bieten, dass das jetzt nun die EU verlässt. Das heißt also, die deutsche Dominanz wird noch ungehinderter sein in der EU. Auf der anderen Seite ist der Brexit für die deutschen Weltmachtaspirationen schon auch ein Schlag aus verschiedenen Gründen. Zum einen natürlich einfach ökonomisch. Man muss das erstmal geregelt kriegen. Großbritannien ist der zweitwichtigste Investitionsstandort des deutschen Kapitals. 10% aller Auslandsinvestitionen liegen in Großbritannien. Das ist fett, ne? Und es ist der drittgrößte Handelspartner für die deutsche Exportindustrie. Unglaublich wichtig. Das heißt also, da kann ökonomisch sehr, sehr viel verloren gehen. Und wo man sich jetzt schon Russland-Sanktionen leistet und wo es mit der Türkei Stress gibt und wo man nicht weiß, wie das mit den USA, mit Trump weitergeht, das sind ein bisschen viel Baustellen auf einmal, ne, für diese Weltmachtambitionen. Das heißt also, da ist schon einiges zu verlieren in Großbritannien. Gut, das ist also ökonomisch schon ein Problem für die deutschen Strategen. Militärisch versuchen sie es aufzufangen über dieses Verteidigungsbündnis mit Großbritannien. Und es gibt aber ein ganz grundlegendes Problem, was so auch nicht aufzufangen ist. Das hat die FAZ mal so formuliert. Zitat: Künftig fehlt die Klammer der EU, mit der London an den Kontinent gebunden war. Für Deutschland, das sich angewöhnt hat, im Namen Europas zu sprechen, ist das keine gute Nachricht. Die Abnabelung der Briten von der EU führt dazu, dass in Europa ein zweiter geopolitischer Pol entsteht, der Ziele verfolgen wird, die nicht automatisch mit denen in Brüssel, Berlin oder Paris in Einklang zu bringen sind. Zitat Ende. Also die merken, dass ihnen strategisch da wirklich was flöten geht, dadurch, dass Großbritannien jetzt eine eigene Politik entwickeln wird, eine wirklich eigenständige Politik. Und vielleicht können wir das auch noch diskutieren, welche Perspektiven das hat, also wozu das führen kann. Ich denke, da ist sehr, sehr viel noch offen. Gut, wichtiger Punkt natürlich.
Du bist jetzt fast bei der Stunde.
Ja, genau, ich kürze es jetzt ab. Dann komme ich auf 1:10, hoffe ich.
Fast.
Ja, wichtiger Punkt natürlich bei den deutschen Weltmachtaspirationen: Russland. Russland, ich habe es vorhin schon kurz aus dem Weißbuch zitiert, immer sehr ambivalent. Und auf der einen Seite Rohstoffbasis, ne, das Erdöl und vor allem Erdgas. Hier Schröder und der BASF-Chef und der Gazprom-Chef, wie sie 2015 25 Jahre Partnerschaft Wintershall, Gazprom feiern und die gedeihliche Förderung der russischen Erdgaslieferungen nach Deutschland. Ganz wichtiger Punkt. Die ökonomische Zusammenarbeit ist durchaus wichtig. Russland ist perspektivisch zumindest ein wichtiger Absatzmarkt. Deutsche Konzerne haben dort Unternehmen, haben dort Fabriken aufgemacht, haben dort produzieren dort. Das ging so weit, dass selbst die Rüstungsindustrie angefangen hat, Russland zu beliefern. Hier Rheinmetall, das 2011 zugesagt hat, Russland ein hochmodernes Gefechtsübungszentrum zu liefern. Das ist natürlich der Punkt gewesen, wo die Vereinigten Staaten angefangen haben, laut zu husten und etwas rot anzulaufen. Denn dass Russland und Deutschland sich militärisch auch noch irgendwie verbünden, das war nie im Interesse der US-Strategen. Man kann das paradigmatisch bei Zbigniew Brzezinski nachlesen in dem bekannten Buch The Grand Chessboard, deutsch erschienen auf Die einzige Weltmacht, wo der gesagt hat, es darf nie ein geeintes Eurasien entstehen. Eurasien von EU bis nach Vladivostok hinter, sondern weil das in der Lage wäre, den Vereinigten Staaten halt auf Weltebene Paroli zu bieten. Gut, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass die deutsche Strategie da selbst sehr widersprüchlich ist. Denn auf der einen Seite, klar, das Erdgas will man haben, man will sein Zeug verkaufen, also Profit machen. Auf der anderen Seite ist völlig klar, dass die Bundesrepublik zum Beispiel in den östlichen Staaten der EU das alleinige Sagen beansprucht. Und es ist auch völlig klar, und man hat es ja gesehen, dass die deutsche Politik zum Beispiel in der Ukraine das alleinige Sagen haben will. Deswegen das ganze Theater auch mit dem Maidan. Das EU-Assoziierungsabkommen wollte man machen, wollte aber Russland nicht mitreden lassen. Und deswegen hat man dann halt auch auf den Maidan gesetzt, um eben die Ukraine wirklich der russischen Einflusssphäre zu entreißen und sie an die EU anzubinden. Das ist völlig klar, dass in diesem Punkt die deutsche Expansion mit russischen Interessen zusammengestoßen ist. Und so ist es ja ehrlich gesagt historisch immer wieder gewesen. Ne? Und zweimal ist es in einen Weltkrieg gemündet. Übrigens, kleiner Einschub, die damals deutsch-sowjetischen Handelsbeziehungen haben erst am 21. Juni 1941 um Mitternacht aufgehört. Da ist der letzte Waggon über die deutsch-sowjetische Grenze gerollt mit irgendwelchen, ich weiß nicht mehr was, Lieferungen das war. Ne? Also das sind alles alte Geschichten, wenn man so will. Gut, aber hier sieht man, das deutsche Interesse drängt zum Konflikt mit Russland. Insofern ist es, hier der Maidan nochmal, an dem man das sieht, insofern ist es für die Bundesrepublik eigentlich selbstverständlich gewesen, sich nach dem NATO-Gipfel in Wales auch an der NATO-Speerspitze zu beteiligen. Ich glaube, ich hatte letztes Mal dieses Foto schon mit. Also man sieht, dass es ist ein Foto von der Bundeswehr, von der Bundeswehr-Website. Und man sieht hier eigentlich sehr schön, dass die von der Leyen schon lange Gegner in der Bundeswehr hat, zumindest in der PR-Abteilung. Also schaut euch mal das Panzerrohr an, wo das hinzielt. Das ist ein grober Unfall. Gut, und insofern ist es auch völlig logisch, dass die Bundeswehr sich jetzt an dem neuesten NATO-Aufmarsch in Litauen beteiligt. Es ist auch völlig logisch, dass die Bundeswehr natürlich die ganze Logistik für die US-Truppen leistet, die jetzt noch zusätzlich regelmäßig in Osteuropa, in den baltischen Staaten, in Polen, in Rumänien, Bulgarien patrouillieren. Das ist ja eine ganze Brigade, die da auch regelmäßig rotiert. Denn das liegt in deutschem Interesse, Russland unter Druck zu setzen. Ne, Russland hat ja praktisch, um es nochmal so aufzurollen, das deutsche Interesse expandiert nach Osten. Die Bundesrepublik will die Kontrolle über die Ukraine haben. Russland setzt sich zur Wehr, übernimmt die Krim. Ne, und das ist halt der deutsch-russische Konflikt. Und daraus resultiert es eben, dass die Bundeswehr eben auch in Richtung Osten rollt wieder. Und da ist das Bündnis mit den USA hochpraktisch, ne? Denn also die Bundeswehr allein würde nun die russische Armee nicht so in Furcht und Schrecken versetzen. Die NATO tut es schon eher, ne? Also die NATO ist in der Lage, da wirklich Druck aufzubauen. Und insofern ist die NATO für die deutsche Außenpolitik auch ein hochwillkommenes Instrument. Also weit davon entfernt, dass die Bundesregierung hier eine Vasallin der NATO oder gar der USA wäre. Das ist absurd, ne? Andersrum. Gut, es gibt ein wechselseitiges Verhältnis, aber teilweise läuft der Hase eben auch andersrum. Der Konflikt mit Russland spitzt sich inzwischen noch an anderen Stellen zu. Ihr habt wahrscheinlich mitgekriegt von den Syrien-Verhandlungen in Astana. Es ist inzwischen so weit, dass Friedensverhandlungen für den Syrien-Konflikt oder zumindest Waffenstillstandsverhandlungen stattfinden in Astana, also in Kasachstan, unter Führung Russlands mit Beteiligung Irans und der Türkei, ohne Beteiligung einer europäischen Macht, ohne Beteiligung oder mit schwacher Beteiligung der Vereinigten Staaten. Unvorstellbar bis vor kurzem, dass der Westen so weit herabsinken würde, dass er in Waffenstillstandsverhandlungen für Syrien allenfalls noch über die UNO beteiligt ist. Und genau dasselbe zeichnet sich inzwischen punktuell schon in Afghanistan ab, wo es inzwischen auch eben Friedensverhandlungen gibt, wo Russland mit China, Iran und Pakistan und den Taliban verhandelt und vom Westen ist niemand dabei. Also wohin das führt, muss man sehen. Der Kampf ist offen, ne, in jeder Hinsicht. Aber dass solche Sachen geführt werden ohne Beteiligung einer westlichen Macht, das führt natürlich dazu, dass der Wunsch, Russland unter Druck zu setzen, noch gewaltig steigt. Also ich denke, die Eskalation in diesem, ob es jetzt ein neuer kalter Krieg ist, wir müssen uns nicht um Begriffe streiten, aber die Eskalation dieses Konflikts wird, denke ich, noch weitergehen. Da sind wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Hier US-Truppen, die durch Deutschland durchgeleitet werden. Auch das wird sicherlich noch uns in Zukunft weiter beschäftigen. Ein kleiner Punkt noch hier. Militärstrategen sagen, wenn man jetzt guckt und die Tatsache akzeptiert, dass es jetzt also zusätzlich zu den alten Konflikten, ne, dieser Staatengürtel um die EU drumherum, dieser Konfliktgürtel, diese Konfliktzone, Mali, Syrien, Irak, Afghanistan, dass es zusätzlich eben jetzt noch neu diesen Konflikt mit Russland gibt, dann muss man sich mal klar machen, strategisch gesehen gibt es zwei Meere, die ganz wichtig sind. Das ist zum einen die Ostsee, die wird jetzt plötzlich, wo sind wir hier? Hier ist die Ostsee, wird ganz plötzlich wieder wichtig. Und das Schwarze Meer wird ganz plötzlich wieder wichtig. Denn diese beiden Meere sind für Russland von Bedeutung. Das sind eisfreie Häfen für Russland. Die gibt es sonst nur noch in Ostasien und bis so ein Kriegsschiff von wo auch immer das da hinten in Ostasien ist, mal auf einem westlichen Schauplatz gelandet ist, das kann man vergessen, ne, militärisch. Das heißt also, Russland ist militärisch und auch vom Handel her natürlich auch natürlich auf diese Häfen an der Ostsee und im Schwarzen Meer angewiesen. Ganz, ganz wichtig. Militärstrategen sagen jetzt, okay, wir räumen ein, das kann man jetzt so ziemlich wörtlich nachlesen, in einem Aufsatz der Zeitschrift Marineforum, also die Fachzeitschrift der deutschen Kriegsmarine. Da steht drin, es ist so gewesen, dass Russland lange versucht hat, in diesen Meeren zu einer Zusammenarbeit auch mit der NATO zu kommen. Also Russland hat sich zum Beispiel an einzelnen NATO-Manövern punktuell eingebracht in der einen oder anderen Form, um da eben ein gedeihliches Miteinander hinzukriegen. Aber Und das sagen diese Strategen, jetzt ist der Konflikt mit Russland so weit, dass wir das auch da wieder eskalieren. Und die sagen ganz offen, die NATO-Planungen sehen vor, dass im Falle einer Eskalation des Konflikts die Zugänge zu diesen beiden Meeren dicht gemacht werden. Ne? Nämlich sowohl die Meerengen bei Dänemark als auch der Bosporus. Ne? Das sind einfach Stellen, wo man im Konfliktfall, das sagen die ganz offen, halt Russland abschneiden kann. Jo, und insofern lauten die Planungen der Militärstrategen inzwischen so, diesen beiden Randmeeren, wie sie genannt werden, in der Militärsprache wieder größere Aufmerksamkeit zu widmen, auf Manövern dort wieder größere Aufmerksamkeit zu widmen. Und es ist auch so, dass die Bundesmarine inzwischen nicht nur natürlich in Manövern in der Ostsee beteiligt ist, sondern auch an Manövern im Schwarzen Meer wieder. Ne? Also eine ganz gefährliche Sache. Kleine Randbemerkung noch, die Kriegsschiffe. Die Kriegsschiffe sind ein ganz interessantes Ding. Hier ist eine Fregatte, die F-125. Die gibt es inzwischen, die macht inzwischen Probefahrten. Das erste Modell von denen ist ausgeliefert, macht Probefahrten und soll demnächst auch wirklich offiziell in Dienst gestellt und dann in Einsätze geschickt werden. Das Ding hat eine interessante Geschichte. Das ist so, die ganzen Einsätze bisher, Piratenbekämpfung am Horn von Afrika, Flüchtlingsabwehr im Mittelmeer, all diese Sachen wurden mit im Prinzip alten Modellen aus den Konfliktszenarien des Kalten Krieges durchgeführt. Das heißt, da schippern die jetzt mit Fregatten rum, die ausgelegt sind darauf, die sowjetischen Streitkräfte zu bekämpfen. Dafür braucht man irgendwie volle Mannschaften, man muss eine Luftabwehr haben, man muss eine U-Boot-Abwehr haben, all das haben die mit ihren Kriegsschiffen. Für die Flüchtlingsabwehr und für die Piratenbekämpfung ist es unpraktisch, denn da bräuchte man eher irgendwelche Speedboote, die ganz schnell, aber weitreichend halt mit weiter Reichweite vorgehen können. Man bräuchte vor allem zum Beispiel auch Kajüten für diese Boarding-Teams, die halt Piratenschiffe entern können und für irgendwelche Spezialkräfte. All das ist auf diesen alten Fregatten gar nicht so gegeben. Das heißt, die Schiffe da in völlig ungeeigneten Schiffen rum. Deswegen sind so ab 2006, 7, 8 diese neuen Fregatten F-125 geplant worden. Die haben jetzt sehr schnelle Speedboote mit einer großen Reichweite, die Piraten jagen können, die Flüchtlinge fangen können. Da sind auch extra Kajüten für Boarding-Teams drin. Ansonsten sind die so ausgelegt, dass sie auf einem Low-Level-Betrieb über 2 Jahre lang halt im Einsatzgebiet bleiben können. Das heißt, man stellt sie einfach dahin und dann ist Ruhe. Da muss nicht groß was repariert werden. Das ist recht anspruchslos. Nur mit diesen Dingern jetzt die Meerengen am Schwarzen Meer zu sperren und dann sich in einen Konflikt mit der russischen Marine und den russischen Streitkräften zu sehen, das geht nicht gut. Denn also Piraten haben keine können keine Luftangriffe durchführen, haben auch keine U-Boote, aber die russische Marine hat das natürlich. Und die Fähigkeiten zur U-Boot-Abwehr und zur Luftabwehr sind hier bei diesem Modell drastisch zurückgefahren worden, weil man gedacht hat, man bekämpft halt auf absehbare Zeit irgendwelche Piraten und Flüchtlinge und fährt sonst irgendwo hin, um von See aus Land beschießen zu können, aber nicht in einem großen Konflikt. Und diese großen Konflikte mit Staaten wie Russland geraten jetzt eben tatsächlich wieder in den Blickpunkt und von daher das neue Schiff, das seit 2014-15 in der Planung ist, ist das Mehrzweckkampfschiff 180, MKS 180. Gibt es nur in Form von Modellzeichnungen bisher, ist auch noch nicht offiziell vergeben, aber es wird so sein, dass es wieder, so sagen es Experten, einen richtigen vollen Krieg führen kann. Ne, also einen Krieg mit Abwehr von gegnerischen Flugzeugen, mit Abwehr von U-Booten und allem drum und dran. Auch da sieht man, wie diese Umstellung sich auf die konkrete Marine Bundeswehrplanung auswirkt. Im Moment ist gerade eine Neuausrichtung der Bundeswehr im Gange. Die letzte Neuausrichtung war von 2011, also die müssen sich ziemlich schnell wieder neu ausrichten. Aber das Ding ist, die alte Neuausrichtung ging noch so auf diesen Krisengürtel. Es ging gegen Mali und was weiß ich und Piraten, aber eben noch nicht gegen große Staaten. Und das ist jetzt wieder der Fall. Um ganz kurz noch zwei Sachen zu bringen und dann würde ich aufhören. Die eine ist, ja, hier hängt zusammen oder man kann sie sehen an dem BND. Die Vereinigten Staaten. Ne? Die Vereinigten Staaten sind ja das Land gewesen, das in den 90er Jahren die Supermacht schlechthin war. Die Vereinigten Staaten sind zweifellos noch die führende Macht aktuell und es ist eben das Land, an dem sich die deutsche Politik immer abarbeitet. Es gibt inzwischen europäische Streitkräfte, es gibt eine eigene Wirtschaftsmacht, es gibt immer mehr EU-Institutionen, aber auf geheimdienstlicher Ebene hapert es noch. Und da gibt es tatsächlich noch eine Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten, haben deutsche Leute aus dem deutschen Politestablishment immer wieder gesagt, die Aufrüstung des BND, die gerade stattfindet, die dreistelligen Millionensummen, die in den BND gepumpt werden, die zeigen, dass gerade versucht wird, auch die geheimdienstliche Abhängigkeit von der NSA, der CIA und den anderen US-Diensten endlich loszuwerden, ne? Endlich aus Sicht des deutschen Establishments. Das ist ein Punkt, der sicherlich da noch eine Weile zu beobachten sein wird. Und das ist dann etwas, was auch eigenständige Kriege ermöglichen wird, im Zweifelsfall auch gegen das Interesse der USA. Denn da sind natürlich geheimdienstliche Erkenntnisse ganz grundlegend zur Führung von Kriegen. Und auch die entsprechende Spionagetechnologie wird man dann eben auf jeden Fall benötigen. Ein weiterer Punkt, an dem man sieht, wie die deutsche Politik versucht, sich von den USA weiter unabhängig zu machen, eigenständig zu machen, das sind die Minsk-Verhandlungen. Ne, wer verhandelt gerade über eine Beilegung des Ukraine-Konflikts? Es ist Deutschland, der Form halber nimmt man Frankreich mit dazu. Es ist die Konfliktparteien in der Ukraine und ist dann Russland. Aber die Vereinigten Staaten sind nicht dabei. Wir sagen, der Anspruch, alles, was irgendwie mit Europa zu tun hat, unter eigene Kontrolle zu nehmen, das ist in den Minsk-Verhandlungen hier ganz offen. Und Trump bietet eigentlich die große Chance, diesen Konflikt jetzt weiter auszutragen. Trump auf der einen Seite hat er gedroht mit einem großen Handelskonflikt mit gerade der Bundesrepublik und er hat auch geäußert, dass er eigentlich den Brexit und damit die Zerlegung der EU gar nicht so schlecht findet. Aber andersrum, hier der Trump zu sehen, aber andersrum ist das, was die Angela Merkel am 9. November 2016 gesagt hat, nämlich ihre Stellungnahme zu seinem Wahlsieg, ja eigentlich nichts anderes gewesen als eine offene Kampferklärung. Was sie gesagt hat, ich möchte kurz daraus zitieren, ist ja weitgehend gefeiert worden als der Versuch, eben Trump mit all seinen chauvinistischen Anmaßungen etwas Zivilisiertes entgegenzusetzen. Also so hat sie sich ja dargestellt. Aber ich möchte kurz zitieren, vielleicht habt ihr es auch in Erinnerung, was sie genau gesagt hat. Zitat, Deutschland und Amerika sind durch Werte verbunden. Demokratie, Freiheit, Respekt vor dem Recht und der Würde des Menschen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexuelle Orientierung oder politischer Einstellung. Auf der Basis dieser Werte biete ich dem künftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump, eine enge Zusammenarbeit an. Zitat Ende. Ne, also hier, die deutsche Kanzlerin bietet dem US-Präsidenten enge Zusammenarbeit an. Aber das hat die exakt so gemeint, wie sie es gesagt hat. Und die Frage ist eben aktuell, kriegt sie das durchgesetzt, dass sie jetzt wirklich die Bundesrepublik auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten positioniert? Das ist aktuell die Frage. Von daher auch sehr interessant, der Umgang der deutschen Öffentlichkeit mit Trump. Unabhängig davon, was man von dieser Gestalt und seinem Wirken da hält. Aber gut. Und allerletzter Punkt, um die Stunde nicht allzu sehr auszudehnen, allerletzter Punkt, bei all diesen Plänen in Bewusstsein Europa, also ja doch auch Europa, vor allem aber die EU unter Kontrolle zu haben, mit der EU auf Weltebene gegen die USA anstinken zu wollen und dazu auch Russland halt möglichst klein halten zu wollen, dazu kommt noch ein großes Problem hinzu, nämlich der Aufstieg Chinas. China boomt nach wie vor. China hat inzwischen sein erstes wirklich großes Projekt verkündet und es spricht einiges dafür, dass das hier das Projekt des 21. Jahrhunderts werden könnte oder zumindest der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts, nämlich die neue Seidenstraße. Die neue Seidenstraße, man kann jetzt sehr viel dazu sagen, ich möchte es ganz kurz machen, ist die chinesische Idee, erstmal auf der materiellen Ebene, die Verkehrsverbindungen in Richtung Europa auszubauen oder in Richtung Westen auszubauen. Einmal Verkehrsverbindungen auf dem Landweg, das geht dann hier, die Karte ist etwas unübersichtlich dafür, aber vergleichsweise angemessen. Also einmal hier auf dem Landweg entweder so rum nach Europa oder auch so rum dann über die Türkei nach Europa und gleichzeitig Verkehrsverbindungen auszubauen auf dem Seeweg hier nach Ostafrika und dann eben auch weiter nach Europa. Das eine, das Ganze firmiert auch als One Belt, One Road, ein Gürtel, eine Straße. Also einmal eben die Landbrücke in Richtung Europa auszubauen und auf der anderen Ebene auch die anderen Seite eben auch die Seewege nach Europa auszubauen. Das soll natürlich der chinesischen Industrie auch Absatzmärkte schaffen, völlig klar. Es soll nebenbei auch tendenziell instabile Regionen in Zentralasien etwas stabiler kriegen, weil die Instabilität da eine Bedrohung für Westchina ist, also für Xinjiang. Hier
ein Gebiet, in dem es einen dschihadistischen Terror gibt, der immer wieder auch genährt wird von Kontakten rüber nach Zentralasien. Und die Idee ist schon auch, durch einen ökonomischen Aufschwung da ein bisschen mehr Wohlstand hinzukriegen und die Sache, also die Konflikte eben tendenziell beizulegen. Das große Ding ist natürlich, dass das ein Plan ist ohne die Vereinigten Staaten von Amerika. Ne? Erstmal. Das heißt, das ist letztlich ein konkurrierender Anspruch für die Ordnung der Welt. Und insofern etwas, was die Bundeswehr in ihrem Weißbuch eben zitiert hat, eine konkurrierende Weltordnungsansprüche. Die große Frage wird sein, wie sich die Bundesrepublik da positioniert in zu dieser Sache. Denn China ist natürlich aus deutscher Sicht auch ein Rivale um die Weltmacht. Das ist eine ganz schwierige Situation, denn ökonomisch ist China natürlich für das deutsche Kapital eine ganz wichtige Hausnummer, auch langfristig gesehen. Auf der anderen Seite ist es so, dass China auch ökonomisch immer stärker wird und das deutsche Kapital natürlich auch fürchten muss, tendenziell dazu, zumindest in einzelnen Bereichen unter die Räder zu geraten. Ein Punkt, in dem potenzielle Konflikte ausgetragen werden könnten, das heißt, wo man auch China unter Druck setzen kann, das ist das Südchinesische Meer. Hier China zu sehen oben und hier das Südchinesische Meer, in dem es viele kleine Inseln und Inselgruppen gibt. Es gibt da Streit, wem die gehören, diese Inseln und Inselgruppen. China sagt, um es mal zuzuspitzen, eigentlich historisch hat dieses Südchinesische Meer immer zu China gehört. Ich verkürze das jetzt mal. Also gehören diese Inseln und Inselgruppen uns. Andere Staaten von Malaysia bis zu den Philippinen stellen genau denselben Anspruch, nicht genau denselben Anspruch, einzelne Inselgruppen für sich, auch Vietnam tut das und alle beteiligten Staaten, wirklich alle, inklusive dem kleinen Sultanat Brunei, haben inzwischen angefangen, einzelne Inseln und Inselgruppen militärisch zu befestigen, um einfach ihren Anspruch auch militärisch zu untermauern. Hier eine Landebahn, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, welche von den Inseln es ist und ich weiß auch nicht mehr, ob das hier eine chinesische, eine philippinische, eine vietnamesische oder vielleicht die Landebahn von Brunei ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die haben aber alle sowas da. Das heißt also, es schaukelt sich schon ein gewisser Konflikt hoch dort und ihr habt es sicherlich mitverfolgt, dass immer wieder auch vor allem die Vereinigten Staaten dazu Stellung nehmen und sagen, das geht nicht an, also China gehört das auf keinen Fall. Wir wissen zwar nicht, wem es genau gehört, aber China gehört es nicht. Das steht schon mal fest. Und die Vereinigten Staaten kreuzen dort auch immer wieder mit Flugzeugträgern in dieser Gegend, um klarzumachen, dass sie dort im Zweifelsfall auch intervenieren werden. Es gibt inzwischen auch Überlegungen, deutscherseits dort gegebenenfalls zu intervenieren oder zumindest dort militärisch stärker präsent zu sein. Das ist also einer der ganz gefährlichen Punkte. Es gibt noch mehrere, wo diese Konflikte sich hochschaukeln könnten. Und ich denke, es gibt Grund zu befürchten, dass es zu diesen Konflikten tatsächlich kommt. Denn wenn China wirklich weiter immer stärker wird, dann schaut, ich habe es glaube ich auch schon mal mitgehabt, aber trotzdem schaut die Weltkarte in Zukunft nicht mehr so aus wie die von vorhin, sondern so. Das ist die chinesische Weltkarte, wo das Reich der Mitte in der Mitte ist und wo Europa, das muss man irgendwo links am Rand des Weltgeschehens suchen. Das ist also der Stellenwert der EU in dieser chinesischen Weltkarte. Gut, das ist jetzt ein bildliches Symbol, aber der Machtverlust Europas, den auch die ökonomischen Zahlen, die ich anfangs erwähnt habe, hergeben, die finden da sozusagen einen sinnbildlichen Ausdruck. Und das ist natürlich überhaupt nicht im Interesse des deutschen Kapitals, auch nicht im Sinne des Kapitals anderer EU-Staaten. Und das, also die Angst abzusteigen, die treibt natürlich erst recht nochmal zum Konflikt. Es gab mal, und das ist der allerletzte Satz, einen Politikwissenschaftler aus Taiwan, ich habe seinen Namen gerade nicht präsent, aber er hat 25 Konflikte in den letzten 3000 Jahren untersucht, in denen es darum ging, wer die Weltmacht ist. Und der hat gesagt, in 19 davon, oder andersrum, in 6 von diesen 25 Konflikten ist es so gewesen, dass die absteigende Weltmacht das ohne Krieg geschafft hat, also ihren Niedergang ohne Krieg akzeptiert hat. In 19 Fällen ist es nicht der Fall gewesen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für uns, dass die tendenziell absteigenden Mächte, also vom ökonomischen Potenzial her, die aber gleichzeitig an der Weltmacht wollen, wie die Bundesrepublik Deutschland, ihren drohenden Machtverlust ohne Krieg hinnehmen? Und ich glaube, das ist die Situation, mit der wir uns in den nächsten Jahren auseinandersetzen müssen und die ist brandgefährlich. Gut, dann nochmal sorry fürs Überziehen. Dann gibt's, ja, jetzt entweder Diskussion oder Abendbrot.
Dann danke erstmal.